Es heißt Lectio Continua. Diese Form des Vorlesens habe ich im Kloster kennengelernt. Und zwar im Kloster Andechs. Während des Essens hat ein Mönch aus einem Buch vorgelesen, während die anderen schweigend gegessen haben. So konnte man also sich aufs Essen konzentrieren, das ist ein automatischer Vorgang, und zugleich konnte man auch etwas hören und sich auf dieses Hören konzentrieren. Es war also still im Speisesaal und nur einer hat gesprochen. Das fand ich richtig gut und richtig anregend und richtig sinnvoll. Als ich jetzt das Buch von Friedrich Weinreb, Die Haft, Erinnerungen von 1945 bis 1948 in die Hände bekam, habe ich mich an diese Lectio Continua erinnert und dachte, genauso mache ich das jetzt. Wenn du also Interesse hast an einer fortlaufenden Lesung dieses Buches, dann bist du hier genau richtig. Worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch Die Haft, Erinnerungen aus den Jahren 1945 bis 1948 steigt Friedrich Weinreb tatsächlich hinab in die Unterwelt. Nicht freiwillig, sondern von einer Oberwelt gezwungen, die ihre Schuldgefühle abreagieren muss. Die Zeitumstände und die Menschen, die von ihnen profitieren wollen, führen zu einem erschreckenden, lebendig begraben werden des Autors. Man will den loswerden, dessen Anwesenheit ein unerträglicher Vorwurf für viele ist, für die Lauten, die Opportunisten, für die auf Reputation und Ansehen bedachten. Um das Ausmaß dessen, was im Krieg auf dem Spiel stand und was in der Nachkriegszeit so vehement verdrängt werden musste, einigermaßen abschätzen zu können, sollte man einmal miterleben, was Friedrich Weinreb alles getan, gedacht, gefühlt und erlebt hat, während er in der Zeit der Besetzung sein wichtigstes Ziel, auf das ihn ein Zufall brachte, unbeirrt verfolgte, so viele Juden wie möglich und so lange wie möglich dem Zugriff ihrer Nazi-Verfolger zu entziehen. Er hat diese so entsetzlich wahrhafte Geschichte vollkommen erzählt und sie glücklicherweise jetzt nach fast 20 Jahren ungekürzt in deutscher Übersetzung zugänglich gemacht. In dem Buch Die langen Schatten des Krieges. Da erzählt ein Mann, ein Jude, sein Kriegs- und Nachkriegsschicksal. Und er erzählt es auf eine Weise, dass jeder sich darin zu erkennen vermag. Und er erzählt es auch so aufregend und aufstörend, so ganz gegen den Strich unserer unwirklichen Schwarz-Weiß-Klischees, dass sich im tiefsten Inneren des betroffenen Lesers ein echter Friedensschluss vorbereiten könnte. Denn der Krieg ist in Wahrheit noch immer im Gange, wie der lange Nachkriegsprozess, den man Weinreb machen zu müssen glaubte, sehr eindrucksvoll bezeugt hat. Nur, dass Jäger und Gejagte heute ganz andere Bezeichnungen tragen und der Kampf sich oft in ein und demselben Menschen abspielt. So zeigt die Haft Weinrebs Nachkriegsschicksal als eigentlichen Brennpunkt wirklicher Einsicht auch in das, was als Judenverfolgung unter der Nazi-Herrschaft in die Geschichte einging. Weinreb gibt diesem Buch die Haft den Untertitel Eine Geburt in eine neue Welt. So wurde ihm zum tiefen Erlebnis, was Johannes Kasian den Abbas Theodor über die guten Übel sagen lässt. Nichts, was uns als vermeintliches Übel von Feinden oder sonst wem zugefügt wird, sollten wir für etwas Böses halten, sondern für etwas Indifferentes. Es kommt nämlich nicht darauf an, wofür der es hält, der es einem antut in seiner Raserei, sondern was jener daraus macht, dem es angetan wird. Und jetzt der erste Teil des Buches Die Haft von Friedrich Weinreb. Mitten in der Nacht verabschiedete ich mich von meiner Frau. Die drei Kinder schliefen im gleichen Raum, im Heuboden über dem Stall. Sie hörten es nicht. Die Älteste war 7, der Jüngste 2 Jahre alt. Eine Sommernacht. Vom Bauern hatte ich mich schon am Abend verabschiedet. Der Hof lag ganz still. Offenbar schliefen auch alle Tiere, die 6 Kühe, die Ziege, die Schweine, das Schaf. Im anderen Stall schlief das Pferd. Und hunderte von Hühnern in ihrem Hühnerstall gaben ebenfalls keinen Laut von sich. Unheimlich, solch eine Nacht auf dem sonst so lebhaften Bauernhof. Ich hatte gerade am Tag zuvor, nach unglaublich vielen Mühen, einen Passierschein von den englischen Befreiungs- und Besatzungstruppen erhalten, um über die sogenannte Wasserlinie in den Westen Hollands gelangen zu können. Der Westen war erst durch die am 6. Mai 1945 erfolgte Kapitulation der Nazitruppen befreit worden. Man wollte dem ausgehungerten Westen erst einmal etwas Erholung gönnen. Wir im Osten Hollands waren schon seit dem 16. April von den Kanadiern befreit. Es war ziemlich schwierig, in den Westen zu gelangen. Es fuhren noch keine Züge, geschweige denn öffentliche Verkehrsmittel. Benzin für Privatautos gab es seit Jahren nicht mehr. Die Besatzungsbehörden hatten natürlich andere Sorgen, als für mich eine Transportmöglichkeit herauszufinden. Das war nicht ihre Sache. Überhaupt konnte keiner verstehen, warum ich unbedingt in den Westen wollte. Dort herrschte noch großer Hunger, obwohl die Alliierten und die Schweden jetzt reichlich Nahrung schickten. Aber bis die Verteilung an die 6 oder 7 Millionen entkräfteter Menschen funktionierte, brauchte es vielleicht noch Monate. So irrte ich durch das Städtchen Ede, um herauszufinden, ob irgendeiner wüsste, wie man in den Westen käme. Wer sucht, der findet. Im Bürgermeisteramt hieß es auf einmal, es gehe vielleicht morgen ein Lastwagen, behördlich zugelassen und von der Ernährungskommission beladen, nach Den Haag. Vielleicht wären die beiden Fahrer bereit, mich mitzunehmen, falls der Platz nicht schon an einen anderen mit dringlicherem Anliegen vergeben sei. Die Engländer und Kanadier hatten natürlich Autos im Überfluss und durften auch hie und da für kurze Distanzen einen Zivilisten mitnehmen. Übrigens waren die Besatzungstruppen hier im Osten von einer ganz anderen Armee oder Division als die im Westen. Auch die Soldaten konnten nicht so ohne weiteres in das Gebiet einer anderen Armeeeinheit fahren. Ich musste also selber zusehen, was ich mit meinem Passierschein anfangen konnte. Alle hofften, dass ich zumindest noch einige Wochen hier bleibe. Ich begab mich aber gleich zu jener Adresse, die gar nicht so einfach herauszukriegen war. Ein Magazin voller leerer oder vielleicht auch gefüllter Kisten. In den gefüllten schien es Gemüse zu geben. Es war eine Agrargegend. Ich meldete mich bei 2 Männern, die in einem improvisierten Büro saßen. Sie betrachteten den Passierschein, hatten von jener englischen Behörde aber offenbar noch nie gehört. Ihre Passierscheine kämen von einem Oberst in Appledorn und der war einer von der kanadischen Armee. Ich betonte, ich müsse dringend nach Den Haag. Es sei von großer Wichtigkeit. Es kam zu einer Plauderei. Über die Nazis, die jetzt alle gefangen genommen worden waren, über die Deutschen, die jetzt unerträglich kriecherisch auftraten und auf einmal alle Hitler-Gegner gewesen seien. Wer denen glaube, falle wieder herein. Wir werden Deutschland nie mehr freiwillig betreten, es sei denn, um sie tüchtig zu verhauen. Endlich, nach ungefähr 1 Stunde, meinten sie, sie würden es riskieren, mich mit meinem Passierschein mitzunehmen. Auf mein eigenes Risiko natürlich. Ich müsste 4:00 früh da sein. Sie wollten spätestens 4:15 abfahren. Sie hätten einen großen Lastwagen voll Gemüse in den Westen zu fahren, direkt nach Den Haag. Für meine Rückfahrt müsste ich selber sorgen. Sie würden abladen und gleich wieder zurückfahren. Ich war dankbar. Dankbar auch, dass jetzt alles in Ordnung war. Zu Hause, das heißt auf dem Bauernhof, erzählte ich, dass ich für einige Tage nach Den Haag führe, höchstens 3 oder 4 Tage. Mitnehmen konnte ich leider nicht viel, nur etwas Nahrung. Der Platz neben dem Beifahrersitz sei schmal, hatte man mir zu verstehen gegeben. Ich beschloss, ungefähr 2 Uhr nachts von Weckerom aufzubrechen. Die Entfernung bis Ede betrug 12 Kilometer und ich hatte schon Erfahrung. Mit dem Fahrrad war es 1 Stunde. Ich wollte nichts riskieren. Vielleicht versagte das Fahrrad, vielleicht gab es eine andere Störung. Wenn ich um 3 Uhr in Ede bin, warte ich bis 4 vor dem Haus. So stand ich in jener Sommernacht allein auf dem Hof und nahm mein Fahrrad, das neu erworbene, das Rad, von dem mir der komische Alte 1 Woche zuvor so dringend abgeraten hatte. Was ich damit wolle? Er war gar nicht einverstanden mit meiner Absicht, nach Den Haag zu fahren. Ich hatte auch keinem erzählt, was ich in Den Haag wirklich wollte. Es wusste ja auch keiner, dass ich der General Schumann war, der so intensiv um jeden Preis gesuchte. Und keiner wusste, dass und wie ich die ganze Nazi-Bürokratie an der Nase herumgeführt hatte. Ungefähr 700 Tage lang. Auch jetzt wusste man eigentlich noch nicht, dass ich diesen General aus der Not heraus lediglich fantasiert hatte, dass es ihn ja gar nicht gab. Wie viel hatte er nicht angerichtet? Die Blamage der Nazis war perfekt. Aber auch alle anderen, bis zu den besten Freunden, selbst meine Frau, niemand ahnte davon etwas. Denn so etwas Verrücktes wagt doch keiner. Wie lange könnte es schon durchzuhalten sein? Es gibt doch Experten, die solche Tricks gleich entlarven. Es gibt doch die Abwehr, den Dienst von Canaris, es gab doch die Gestapo. Dass sie aber alle vollkommen von der Realität dieses Generals überzeugt waren, war eben unglaublich. Während dieser Zeit hatte ich ziemlich oft Gelegenheit, in den Küchen von Gestapo und Abwehr mich umzuschauen. Selten gezielt, aber fast immer wollte es doch der Zufall, dass ich mehr erfuhr, als ich mir je hätte träumen lassen. Meine Naivität lenkte mich, ich überließ mich einfach allem, was auf mich zukam. Was sollte ich auch sonst tun? Ich war machtlos, ich war permanent in Gefahr, ich hatte Angst. Wer denkt da noch an gezielte Aktionen, um die Arbeitsweise der Gestapo auszukundschaften? Und ich war immer wieder froh, wenn ich heil aus ihrem Gebäude rauskam. Der Zufall aber trug mir oft sehr viel zu, und da ich meine Intelligenz schon meinetwegen sehr wach hielt, war das Kombinieren nicht zu schwer. Aber nicht meine Intelligenz hatte mich gerettet. Wie kein anderer wusste ich, dass ich Zufall an Zufall reite, um mich lebend durch alle Geschehnisse hindurchzubringen. Jetzt hatte ich mein Rad. Wie ich es mit nach Den Haag nehmen könnte, ahnte ich noch nicht. Das wird sich schon irgendwie zeigen, sagte ich mir dann immer. Das hatte ich mir auch im Krieg, im Gefängnis, im Lager immer gesagt. Und es zeigte sich dann auch. Oft sehr erschreckend, ganz gegen alle meine Gedanken und Vorhaben. Aber ich konnte auch nichts tun. Ich überließ es dem Himmel. Selbst daran aber dachte ich nicht gezielt. Was kann man schon denken? Es war ein ständiges, unbewusstes Gebet in mir, etwa in dem Sinn, in deinen Händen, Gott, liegt alles. Was kann, was soll ich? Ich habe das Beste getan, wovon ich dachte, dass es gut sei. Ich konnte nicht anders. Und kam es nicht besser, als ich je hätte träumen können? Nicht für alle, obwohl ich immer alle hätte entrinnen lassen wollen, aber auch das ist alles in deinen Händen, Gott. Es sterben jeden Tag Menschen. Du weißt, warum und wozu. Ich zapple also, das siehst du, und du tust dann das Deine. Hilf uns nur zum Guten. Ich schob das Rad also in Richtung des kaum sichtbaren Pfades, der zu etwa 200 Meter entfernten Straße führte. Da rührte sich jetzt aber noch etwas. Auf einmal spürte, sah ich auch Lucky, den Hund des Hofes, mit mir mitgehen. Ich mochte Lucky sehr und er mich, glaube ich, auch. Wir hatten ein stilles Verhältnis. Ich brauchte nicht viel zu sagen, irgendwie verstanden wir uns. Ich war auch zu scheu Tieren gegenüber, was sollte ich schon sagen? Ich finde Gespräche mit Tieren sinnlos, sie verstehen uns viel besser, wenn man schweigt. Diesmal sagte ich in Worten und Gebärden nun doch, dass Luki zu Hause bleiben sollte. Er müsste doch auf den Hof Acht geben, ihn bewachen, wie es doch auch immer seine Absicht war. Er gehorchte aber jetzt gar nicht, sondern trottete hinter mir her. Auf der Straße bestieg ich das Fahrrad, band die Tasche mit Lebensmitteln fester, kontrollierte, ob sie gut da lag. Luki würde doch das Gebiet des Hofes sicher nicht verlassen. Aber doch, er lief hinter dem Rad her. Ich rief jetzt eindringlich, bittend, überzeugend: Luki, bleib zu Hause, du bist ein braver Hund, du kannst nicht mit. Du gehst doch sonst auch nicht mit. Niemals hast du den Hof verlassen. Bleib bei deinem Herrn zu Hause, er braucht dich. Bleib bei Rautbaut, so hieß das Pferd. Aber Luki trottete mit. Ich beschleunigte die Geschwindigkeit, Luki ebenfalls. Es schien ihn zu freuen, als ich nach 1,5 Kilometern zur größeren Straße kam, die von Otterlo nach Ede führte, stieg ich ab. Luki setzte sich brav neben mich. Ich zeigte Richtung Hof. Luki interessierte es nicht. Lautlos blieb er bei mir. Ich stieg wieder auf, Luki rannte mit. Ich nahm Steine vom Weg und warf sie in Richtung Hof, über Luki hinweg. Er reagierte nicht darauf. Zeit geht verloren, denke ich. Ich muss jetzt wirklich fahren. Nun, ich fahre und Luki läuft mit. Hie und da schaue ich zurück. Luki, ein ziemlich großer Hund, scheint mich zu verstehen. Er bleibt dann auf Distanz. 50 Meter, setzt sich. Aber er bleibt hinter mir. Wir erreichen Ede und die Straße, wo sich das Magazin befindet. Kein Mensch ist da. Es ist auch erst 3 Uhr nachts. Ich stelle das Fahrrad an eine Mauer, lehne mich auch an sie. Luki hat sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite hingesetzt. Ich versuche jetzt aber resigniert, ihn nochmals aufzufordern, nach Hause zurückzulaufen. Für einen Hund sind 12 Kilometer nicht unüberwindlich. Aber die kanadischen Soldaten fahren oft mit großer Geschwindigkeit. Ein Hund ist da schnell überfahren. Gegen 4 kommen die beiden Männer von gestern. Sie grüßen freundlich. Und dann fangen sie an, Kisten voll mit Gemüse in den Wagen zu laden. Nach einer Minute verstehe ich, was sie vorhaben. Also gehe auch ich schweigend in die Magazinhalle, fasse eine Kiste, trage sie zum Auto und gehe eine weitere holen. In solch ein Auto gehen sehr viele Kisten hinein. Die Männer akzeptieren meine Hilfe wortlos. Ich spüre ein Wohlwollen. Die Sommernacht geht zu Ende, bereits sind Gesichter zu erkennen und ich sehe, wie sie mir freundlich zulächeln. Wie ich gerade mit einem Stapel Gemüsekisten aus dem Magazin auf die Straße komme, stoße ich fast mit einer Frau zusammen. Sie hält mich am Revers fest und fragt, ob dieses Auto hier tatsächlich über die Wasserlinie führe. Ganz ungläubig stellt sie die Frage. Ich antworte bestätigend, sage aber, es sei schon besetzt. Gutmütig füge ich hinzu, fragen Sie nur drinnen. Da sind die Männer, die mehr wissen. Es ist Ihr Auto. Sie geht zögernd hinein. Auf der anderen Straßenseite sitzt Luki immer noch still da, starrt mich unverwandt an. Ich habe aufgegeben, ihn heimzuschicken, wundere mich nur noch, was der Hund wohl will. Inzwischen habe ich noch einige Male Kisten getragen. Die Männer unterhalten sich jetzt mit der Frau. Sie ist an die 30, nach meiner Schätzung. Jetzt kommt einer der Männer, eindeutig der Boss, auf mich zu. Es sei mit dieser Frau eine unmögliche Sache, wer ihr wohl seine Adresse genannt habe, und so allein in der Nacht käme sie, sogar von weit her, Stunden entfernt. Sie sei mehr als erschöpft. Nun, sie könnte in Ede jetzt ausruhen. Was sie wolle, frage ich. Die Leute dächten immer, man könne Unmögliches tun. Ihr Mann oder Freund sei in Deutschland während eines Luftangriffs schwer verletzt worden, habe dort Monate in einem Spital gelegen. Jetzt, nach der Kapitulation, habe man die verwundeten Fremdarbeiter in ihre Heimat zurückgeschickt. Jetzt liege er im Spital in Wörden, eine Stadt westlich von Utrecht. Es stehe nicht gut um ihn. Ob er überleben werde, sei fraglich. Sie habe vor einigen Tagen, vielleicht erst gestern, die erste Nachricht über ihn erhalten. Seit März die erste. Und sie habe von den Kanadiern gleich einen besonderen Passierschein für die Wasserlinie erhalten. Nun, er habe ihr gesagt, sie hätten keinen Platz mehr für sie. Das Auto sei voll. Sie solle bis morgen warten. Inzwischen trat die Frau mit dem anderen Mann heran. Sie weinte still in ihr Taschentuch hinein. Auch der andere schien ihr gesagt zu haben, dass nichts zu machen sei. Mir fiel mein Fahrrad ein. Natürlich war nicht daran zu denken, die mehr als 100 Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Straßen waren zum Teil zerstört und man war nach all den Strapazen zu schwach. Vielleicht 50 Kilometer konnte man fahren, aber bis Den Haag? Wie war mit dem Fahrrad über die Wasserlinie zu kommen? Ich wusste nur, dass die Nazis die Überflutungen gegen den Angreifer aus dem Osten, die Engländer und Kanadier, wieder in Gang gesetzt hatten. Einige Wege sind wohl immer offen geblieben, nahm ich an. Die Frau stand da. Wohin sollte sie jetzt? Weinen half nichts. Die Fahrer waren unerbittlich. Es geht nun einmal nicht. Auf einmal hörte ich mich sagen, sie kann meinen Platz haben. Dann fahre ich ein anderes Mal. Ja, wenn Sie dazu bereit wären, meinte der Boss zögernd, ich dachte, Sie hätten Dringendes in Den Haag zu erledigen. Nun, das hat jetzt schon Jahre gewartet, da kommt es auf ein paar Tage nicht an. Aber meine Frau erwartet jeden Moment ein Kind und bis dahin möchte ich dann schon zurück sein. Die Frau schlägt ein Kreuz. Sie sind ein Engel. Wenn die Herren mich anstelle von Ihnen mitnehmen wollen, sehe ich meinen Willem noch. Aber auch da geht es vielleicht um Stunden. Wie bei Ihrer Frau. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Die Sache war erledigt. Lucky, dachte ich, wir fahren zurück nach Wekerom. Wie könnte ich dich hier allein lassen? Und da ich nun schon einmal dabei war, holte ich neue Kisten aus dem Magazin und trug sie zum Wagen, wo einer der Männer sie gut verstaute. Das ging noch 20 Minuten so weiter. Mit meiner Hilfe war man schneller fertig. Dann ging ich meine schmutzig gewordenen Hände waschen, schlug den Staub vom Anzug und ging mit einer kurzen Handbewegung die Männer und die Frau grüßend zu meinem Fahrrad, das weiter weg an der Wand lehnte. Ich sah die Männer miteinander tuscheln. »Sie, kommen Sie noch mal her!« Ich trat näher. »Wir finden es nicht recht, dass Sie hier zurückbleiben. Sie haben uns so gut und unaufgefordert geholfen. Wir haben überlegt, wenn Sie bereit wären, auf der Klappe, die sonst hinten zugemacht wird, zu stehen, da könnten Sie sich mit einer Hand oben an der Decke festhalten. Wenn Sie sich festhalten, kann nicht viel passieren. Und, ist das Ihr Fahrrad? Ja, das brauche ich in Den Haag. Es fährt da noch keine Tram, überhaupt nichts fährt dort. Klar, das wissen wir nur allzu gut. Vielleicht können wir das Rad auf die Kisten legen. Wollen wir es versuchen? Natürlich war ich einverstanden, obwohl mir ein stundenlanges Stehen auf jener Klappe ohne richtigen Halt keine angenehme Lösung schien. Die Sache mit dem Fahrrad leuchtete mir ein. So schwang ich mich auf die Klappe und half, das Rad oben auf den Kisten zu befestigen. Lucky saß, für meine Gefühle vorwurfsvoll, aber still da und schaute zu. Die Frau durfte zwischen Fahrer und Beifahrer in der Kabine Platz nehmen und wir fuhren. Das Festhalten war nicht bequem. Schon bald spürte ich eine Art Krampf in meinen Fingern. Wie lang würde ich das aushalten? Vom Laster aus sah ich Lucky in der Ferne immer kleiner werden. Ich ahnte nicht, dass ich ihn nicht wiedersehen würde. Und doch war ein Gefühl in mir, jetzt einem unbekannten Ziel entgegenzufahren. Etwas in mir sagte, kehre um, fahr zurück. Aber es fuhr. Wir fuhren durch Ede auf die Autostraße, eine der damals wenigen in Holland, die intakt war. Wir kamen durch ein Städtchen. Ich kannte es nicht. Auf einmal bekam ich einen Schlag ins Gesicht, war wie betäubt. Mechanisch hielt meine Hand den oberen Deckenrand. Eine Kiste hatte sich gelöst. Wahrscheinlich war die Straße zu holprig oder die Kurven zu scharf. Ich sah, wie durch einen Nebel andere Kisten sich lösen. Wieder auf meinem Kopf, ins Gesicht und dann auf die Straße poltern. 4 oder 5 waren schon gefallen und weitere drohten nachzukommen. Eine Verbindung zur Kabine gab es natürlich nicht, sie war durch die bis zur Decke gestapelten Kisten verbaut. Doch Leute auf der Straße schienen dem Fahrer Zeichen gegeben zu haben. Er hielt an. Eine Kiste war auf meine Nase gefallen. Sie blutete in Strömen. Etwas war geplatzt. Das Blut rann über mein Gesicht, in den Mund, auf meine Kleidung. Ich sprang von der Ladefläche. Durch das Blut sah alles viel schlimmer aus, als es war. Der eine Fahrer sammelte Kisten und Gemüse von der Straße, der andere kümmerte sich um mich. Das geht so nicht. Sie können dort nicht stehen. Wir hätten alles hinten zumachen sollen. Die Frau muss raus. Sie waren zuerst da, schon gestern. Sie kann ja aussteigen und warten. In diesem Zustand können Sie unmöglich dort stehen. Meine Hand ist schon ganz verkrampft nach kaum 10 Minuten. Die Frau aber soll mitfahren. Vielleicht sieht sie ihren Mann zum letzten Mal. Ich will doch versuchen, dort zu bleiben. Sie werden herunterfallen und das könnte tödlich sein. Man verhandelte, verstaute die Kisten neu, schnürte noch fester. Die Frau wäre fast in Ohnmacht gefallen, als sie mich so voller Blut sah. Wieder fing sie an zu weinen. Sie schlug vor, einen Teil der Kisten auszuladen und hier zu lassen. Das ging aber nicht. Da waren die Fahrer konsequent. Dienst sei Dienst. Keine Kiste weniger durfte in Den Haag ankommen. Sie seien gezählt. Also stieg ich wieder auf die Klappe, eine Sehenswürdigkeit für die inzwischen zahlreichen Zuschauer. Ein Verwunderter, hörte ich, der kommt aus Deutschland. Schufte, dass man den so reißen lässt. Legt ihn doch auf eine Bahre. Ich versuchte, die Leute zu beruhigen, wollte die Situation erklären. Volk, Masse aber will Romantik. Das schöne weiße Hemd auf der Wiese beim Bauer getrocknet war nun tatsächlich mehr rot als weiß. Das Volk murrte, gab mir Zigaretten, mir, dem konsequenten Nichtraucher. Ein Mädchen brachte mir einen Teller Schinken und Brötchen. Ich lehnte dankend ab. Der kann nicht einmal mehr essen, bringt ihn ins Spital, murrte man. Dann fuhren wir. Ich hielt mir mein Taschentuch vor die Nase, die unentwegt weiter blutete. Wie stoppt man sowas? Einfaches Nasenbluten. Nein, doch mehr. Sie war verletzt. Auch außen blutete sie. Besser, die Reise jetzt doch aufgeben. Alles schien zu warnen. Fahre nicht, fahre nicht. Das hatten die Leute vom Widerstand mir doch auch immer gesagt. Den Haag ist jetzt der Wilde Westen. Die knallen einander auf offener Straße ab. Keiner weiß mehr, wer Nazi ist oder war. Jetzt werden dort Rechnungen en gros beglichen. Das sind einfach Mörder. Der Krieg hat Holland ein ganz neues, böses Gesicht gegeben. Ich hörte ihre Stimmen auf einmal klarer, aber das Auto fuhr und man konnte nicht stoppen. Es fuhr für damalige Verhältnisse sogar ziemlich schnell. Abspringen konnte den Tod bedeuten. Ich klammerte mich mit der fast abgestorbenen Hand an den Rand der Decke. Von Zeit zu Zeit dachte ich, und es schien mir wie eine Erlösung, jetzt geht es nicht weiter. Jetzt falle ich auf die Straße und wie im Rausch scheine ich mich gehalten zu haben. Nun höre ich Stimmen. Das Auto hält. Ich bin zu schwach, lasse los und falle auf die Straße. Falle auf den Bauch. Die Nase bekommt wieder einen Schlag. Dennoch fühle ich mich wie erlöst. Über mir, als ich mich ein wenig zur Seite wälze, sehe ich einen Offizier. Ich kenne mich inzwischen schon in den Rängen und Abzeichen der Befreier aus, ein Kanadischer. Einige andere Uniformierte stehen um den Wagen herum. Man versteht nicht, wie ich auf die Straße kam. Vielleicht denkt man, ich sei überfahren worden. Es ist eine Kontrolle vor dem Übergang in den Westen, vor der berühmten Wasserlinie. Man sieht in mir, blutverschmiert auf der Straße liegend, etwas Verdächtiges. Ich erhebe mich mühsam. Alles schmerzt nach dieser krampfhaften Reise, nach der Nacht auf dem Fahrrad, nach dem Kistenschleppen im Magazin. Die Passierscheine werden kontrolliert. Erst die von den Insassen, zuletzt meiner, der vom aus dem Wagen gefallenen, blutenden. Zum Glück bin ich der Einzige, der Englisch versteht und spricht. Aber das hilft nichts. Denn mein Passierschein scheint für die Kontrollierenden von einer unbekannten englischen Stelle ausgestellt zu sein. Da zeigten sich schon die Nachteile der Bürokratie. Ich musste in eine provisorisch aufgestellte Baracke mitkommen. Welcher Engländer zum Teufel nimmt sich die Frechheit heraus, in meinem Ressort Passierscheine auszustellen? Dieser, Sir, ist jedenfalls ungültig. Ich darf Sie nicht durchlassen. Es ist doch jetzt kein Krieg mehr. Und der Schein ist doch jedenfalls von einem Verbündeten, meinte ich, mit etwas Spott im Tone. Und dann begehe ich einen Fehler. Schließlich sind die Kanadier doch auch Engländer. Da sind Sie aber gründlich falsch orientiert. Kanadier sind eher Amerikaner. Wir jedenfalls sind Kanadier. Ich versuche ihn zu beruhigen. Als der Kanadier hart bleibt, denke ich mir, nun gut, dann fahre ich eben zum Bauern zurück. Diese Reise scheint für mich unter keinem guten Stern zu stehen. Ob Lucky schon wieder zu Hause ist? Jetzt kommen die beiden Männer und die Frau in die Baracke, um nachzusehen, wo ich bliebe. In ihrem gebrochenen Englisch, erst später wurde Englisch zur zweiten Sprache in der Welt, versuchen sie zu erklären, dass ich heute schon vieles mitgemacht hätte. Die Frau weint wieder, erzählt, dass ich ihr meinen Platz gegeben hätte. Es hilft alles nichts. Der Kanadier zeigt den Passierschein herum und kritisiert höhnisch die Anmaßung eines Engländers, der glaubt, in seinem Gebiet etwas zu sagen zu haben. Bis endlich der Beifahrer, der Jüngere, die Wut bekommt und in seinem Englisch losplatzt. Jetzt haben wir 5 Jahre lang die Deutschen hier gehabt und da kommt ihr und macht den gleichen Unsinn. Macht, dass ihr hier herauskommt. Wir sind Holländer und das ist unser Land. Ihr hättet früher kommen sollen, bevor wir fast verreckt sind. Aber da habt ihr nichts für uns getan. Ihr habt nur Soldat gespielt. Er schreit, fuchtelt mit den Armen herum, bis ein anderer Offizier eingreift. Bill, lass den Mann doch durch. Was sollen wir hier mit dem? Der muss ins Spital. Schau, wie der aussieht. Böse gibt Bill mir den Schein zurück. Der ist ganz zerknittert, sieht wie zerrissen aus. Wir bekommen das Zeichen zum Weiterfahren. Ich habe kaum mehr Kraft, auf die Ladefläche zu steigen. Keiner hilft. Mit letzter Kraftanstrengung gelingt es. Wir fahren wieder. Ich versuche, mit der Hand anders zu greifen. Es geht nicht. Und bald fühlt sich die Hand wieder wie abgestorben an. Wir kommen jetzt in das Gebiet der Überflutungen. Da ich nicht nach vorn schauen kann, sehe ich nicht, dass die Straße nun im Wasser endet und dass eine Art Pontonbrücke auf etwa 30 Meter parallel zur Straße das Wasser überbrückt und auf eine andere Straße führt. Ich bemerke nur, dass wir auf einmal wieder langsam fahren, dass Soldaten mit dem Wagen mitlaufen und Anweisungen geben. Das Auto fährt jetzt wie schrittweise, macht eine elegante Kurve, um auf die Pontonbrücke zu kommen. Das Vorderteil ist schon drauf. Ich stehe natürlich noch ganz hinten auf der geöffneten Klappe. Die Hinterräder aber kommen mit der Kurve nicht richtig mit und rutschen ab. Der Wagen ist zu lang. Ein Krachen. Etwas ist zerbrochen. Brücke oder Auto. Wir stehen schief. Ich springe auf das Ufer, wo der hintere Teil des Autos noch steht. Großes Geschrei von allen Seiten. Soldaten kommen herbeigelaufen. Ihre Sorge ist nicht der lange Lastwagen, sondern dass die Brücke jetzt blockiert ist. Der Fahrer wird auf Englisch beschimpft und schimpft holländisch zurück. Die Soldaten beraten eingehend. Ich denke, das ist nun die so und so vielte Warnung. Fahre nicht weiter, auch wenn du kannst. Fahre irgendwie zurück. Wozu eigentlich diese Eile? Du kannst diesen Clou, dass du selbst der General von Schumann warst, auch später erzählen. Das läuft doch nicht weg. Gewiss, es ist eine einmalige, fast unglaubliche Sache. Man wird lachen, weinen, dir auf die Schultern klopfen. Und auch deine Wahrnehmungen bei den Deutschen, das geht doch nicht verloren. Du bist der Einzige, der das alles genau erzählen kann. Bist du vielleicht ehrgeizig? Willst du so schnell wie möglich nur den Applaus bekommen? Nein, gewiss nicht. So beschließe ich nach all diesen Vorzeichen, jetzt mit meinem blutbefleckten Hemd umzukehren. Es wird sich schon ein Wagen finden, der mich mitnimmt. Ich frage einen vorbeikommenden Leutnant, ob er wüsste, wie man zurück in den Osten jenseits der Wasserlinie kommen könnte. Der will aber nur wissen, wie ich hierher gelangte. Ich zeige ihm den zerknitterten Passierschein. Auch er versteht nicht, dass ein Engländer ihn ausgestellt hat. Wieder die Bürokratie. Es dauert eine Weile, bis ich ihm alles erklärt habe. Natürlich kann er nicht begreifen, dass ich ein deutscher General war, der überhaupt nicht existierte. Da der Arme nur etwas von einem deutschen General mitbekommt, meint er beruhigend, er könne mich in einem Kriegsgefangenenlager für hohe Offiziere abliefern, wo ich bei ausgezeichneter Kost sehr höflich behandelt würde. Wir sind schließlich keine Nazis. Als ich erkläre, mein Schicksal lieber selbst bestimmen zu wollen, meinte er nur, gut, irgendwann wird man schon nach ihnen fahnden. Wir sammeln alle Generäle ein. Ich bin aber keiner. Ich tat nur als ob. Wer tut schon auch such stupid things? Sie hätten doch froh sein können, kein General zu sein. Jetzt nähert sich ein riesiger Hebewagen, eher ein Hebepanzer. Man will die Brücke freimachen. Sie beraten, ob sie den Laster einfach ins Wasser schieben sollen. Die Brücke muss freigemacht werden. Zuerst aber versuchen sie, den Wagen mit einem Haken aufs Trockene zurückzuziehen. Mit viel Geschrei. Bei beängstigender Schräglage des Lasters gelingt es. Jetzt kommt ein Kanadier, schiebt die Holländer zur Seite und setzt sich auf den Fahrersitz. Ihm gelingt es, den Wagen mit allen vier Rädern auf die Brücke zu bringen und hinüber zu führen. Wir gehen hinter dem Wagen her und erreichen die Straße. Der holländische Fahrer setzt sich wieder ans Steuer. Wir steigen ein. Der Kanadier verteilt Zigaretten. Der schmächtige Leutnant gibt mir den Passierschein zurück. »Good luck, General«, sagt er noch, gar nicht spöttisch, in vollem Ernst. Die lassen also einen General einfach laufen. Wir fahren wieder. Aber ich habe mich entschlossen, zurückzukehren. Der Bauernhof ist gemütlich. Was habe ich denn in Den Haag zu suchen? Das alles kann doch noch 2 oder 3 Wochen warten. Inzwischen wird unser Kind geboren sein. Wie dumm von mir, meine Frau in solchen Umständen auf dem Bauernhof zurückzulassen. Wer wird den Transport in ein Spital regeln? Nein, auf dem schnellsten Wege zurück. Nun passieren wir weitere Überflutungen. Nach einiger Zeit sind wir wieder auf der Autostraße. Die Geschwindigkeit kann erhöht werden. Als wir dann ins Gebiet jenseits der Wasserlinie fahren, wo die holländische Armee im Mai 1940 die vom Osten her einrückenden Nazis mit der berühmten Wasserlinie hätte stoppen müssen, denke ich an die merkwürdige Situation, dass die Nazis nun ihrerseits die Überflutungen der Wasserlinie in Gang gesetzt hatten, gegen ihren jetzigen Feind, die von Deutschland her angreifenden Engländer, Kanadier und Amerikaner. Inzwischen hatten wir die Wasserlinie aber überquert. Ich sah Lukis treue, wehmütige Augen vor mir. Bald erreichten wir die Straße, wo die Frau, die ins Spital von Wörden wollte, aussteigen musste. Sie sollte jetzt selbst zusehen, für die wenigen Kilometer nach Wörden eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen. Wir waren schon durch den Aufenthalt an der Brücke viel zu spät dran. Die Fahrer mussten heute noch nach Hause zurück. Die Frau bedankte sich. Wir wünschten ihr, ihren Mann heil zurückzubekommen. Ich sehe sie noch winken und von der einsamen Autostraße einen Weg ins Städtchen suchen. Für die letzte Stunde sitze ich nun auf meinem Platz, den ich dieser Frau überlassen hatte, und ich plaudere mit den Fahrern, als ob inzwischen nichts geschehen wäre. Wir kommen in Den Haag an. Man bemerkt gleich den Schmutz, den Schutt. Eigentlich sehr still, nur einige Radfahrer. Die meisten Fahrräder hatten die Deutschen beschlagnahmt. Wir streifen das Bezuidenhauptquartier, das noch im März 1945 irrtümlicherweise von den Engländern bombardiert worden war. Ein ganzer Stadtteil in Schutt. Es soll mehrere hunderte Tote, manche sprachen sogar von einigen Tausenden, gegeben haben. Ein ganzer Stadtteil, Ruinen oder überhaupt kein Stein mehr auf dem anderen. Das war die erste Episode aus Die Haft. Sie hatte die Überschrift Eine entscheidende nächtliche Fahrradtour. Die folgende Episode hat die Überschrift Den Haag, Juni 1945.